Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk. Also erstmal herzlich willkommen für den Podcast Possible Poetry, der hier quasi produziert wird. Mein Name ist Dirk Hülstrunk. Ich mache diesen Podcast jetzt seit einem Jahr und ich freue mich sehr, heute zwei wirklich sehr interessante Gäste zu haben, die, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Literatur haben. Aber wir versuchen trotzdem ein paar Schnittstellen zu finden. Begrüßen Sie nochmal Julia Greenberg.
Hallo, guten Abend.
Und das ist Peter Hauff hier.
Hallo.
Ich fange mal mit dir an, Peter. Du lebst in Frankfurt und Metz, habe ich gelesen. In deiner Jugend, hieß es, hast du am Bahnhof Montparnasse in Paris Zeitungen und Zigaretten verkauft. Das muss bleibende Folgen gehabt haben. Werden wir gleich hören, was
auch
das
ist. Pornos. Pornos habe ich auch verkauft.
Pornos auch, okay. Ja, ja. Du hast danach als Journalist gearbeitet.
Genau.
Und bist aktuell im Brotberuf als Logopäde tätig, hast aber auch Linguistik studiert und vielleicht hat auch diese Mischung zwischen Linguistik und in Paris Pornos verkaufen und Zigaretten etwas mit dir gemacht. Das Interessante ist, als Autor gehörst du quasi zur sogenannten Ulipo-Bewegung, da werden wir gleich erfahren, was das ist, und versuchst auch so ein bisschen diese Prinzipien dieser Gruppe in Deutschland bekannt zu machen, einerseits durch Übersetzung, aber auch, ich glaube, durch Deutschlands einzige Ulipo-Werkstatt, kann das sein?
Das ist richtig, genau.
Ja, also es gibt eine,
meines Wissens,
in Frankfurt die einzige deutsche Ulipo-Werkstatt. Und wenn ich weiß, was Ulipo ist, wir werden es jetzt gleich erfahren. Es gab zuletzt Übersetzungen auch von dir. Du hast versucht, Ulipo-Gedichte aus dem Französischen zu übersetzen, unter anderem die 107 Pflanzengedichte von Jacques Roubaud, genau. Und aktuell auch einen ganz großen Kollektivroman herausgegeben und miterarbeitet. Madame Perec, ein Roman nach ulipotischen Prinzipien.
Also der ist nicht ganz neu, aber der ist 2020 rausgekommen, zusammen mit Ugrapo. Da gibt es auch eine Grafikbewegung, also nicht nur Dichtung, sondern auch Design, Grafikdesign. Mit denen arbeiten wir auch zusammen, Ulipo Frankfurt.
Julia wurde in der UdSSR geboren, ist in der DDR und in der Ukraine aufgewachsen, studierte Chemikerin. Was ich sehr interessant finde, und ich glaube, es finden sich Spurenelemente dieser Ausbildung auch in den Texten von Julia. Aber seit über 20 Jahren lebt Julia in Deutschland und war bis vor kurzem, habe ich gehört, im Weinhandel tätig. Ich weiß nicht, ob das auch Spuren hinterlassen hat in den Texten.
Mehr als mir lieb ist.
Julia hat trotzdem in russischen, ukrainischen, aber eben auch in zahlreichen deutschen Magazinen publiziert. Zuletzt den Lyrikband Kill Your Darlinge im Gutleut Verlag publiziert. Und ich glaube, es steht ein neuer Lyrikband quasi in den Startlöchern, oder?
Es steht ein Band in den Startlöchern, aber das ist jetzt keine Lyrik oder gemischt oder auf der Grenze zwischen Genren.
Auf deinem Blog findet man hauptsächlich kurze Prosa, lyrikartige Sachen, und es nennt sich ein Blog zum Thema Unzugehörigkeit. Damit würde ich gerne auch schon mal einsteigen, die Sprache der Unzugehörigkeit. Was hat das damit auf sich?
Ich muss da ein bisschen berichtigen. Also Blog heißt sehr einfallsreich julia-greenberg.de. Journal eine Unzugehörigkeit, das ist das Buch, das im Frühjahr 2025 bei Elif Verlag erscheinen soll. In diesem Blog, auf dieser Webseite, habe ich seit einigen Monaten einfach ganz kurze Auszüge aus diesem Buch veröffentlicht, weil eben die Veröffentlichung sehr lange sich verzögert hat.
Mhm. Aber das heißt, der Blog ist entstanden, noch bevor es das Buchprojekt gab? Oder?
Nein, das ist eigentlich kein Blog, das ist einfach meine Webseite.
Mhm. Natürlich ist dieser Titel ja auch sehr sprechend, Unzugehörigkeit.
Ja, das ist das Thema dieses Buches. Ich versuche herauszufinden, wo gehöre ich hin, wenn ich überhaupt irgendwo hingehöre. Muss ich irgendwo hingehören? Soll ich irgendwo hingehören? Solche Fragen versuche ich in allen Texten irgendwie zu beantworten.
Du schreibst ja jetzt eben auf Deutsch auch. Wann hat so dieser Wechsel stattgefunden, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt Texte auf Deutsch?
So vor 10 Jahren ungefähr habe ich mich unsterblich verliebt. Der Objekt meiner Begierde verstand kein Wort Russisch. Aber ich habe ständig Liebesgedichte geschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, er muss es wissen, einfach. Und dann habe ich angefangen zu übersetzen. Am Anfang ging das erst schlecht als recht. Naja, aber Übung macht den Meister. Und dann irgendwann war es so, dass ich angefangen habe, auch auf meine Webseite diese Gedichte oder Nicht-Gedichte zu posten. Und so ging es weiter. Und ich schrieb immer wieder auf Deutsch und auf Russisch und versucht habe eben, dass ich mit der Zeit mehr auf Deutsch schreibe als auf Russisch, weil ich ja hier lebe. Und dann kam der Krieg und ich wollte erstmal überhaupt gar nicht mehr auf Russisch schreiben. Da kriegst du erstmal so wirklich die Sprache versiegt. Ja. Jetzt ist diese, sag ich jetzt mal so, ganz schlechte Phase vorbei. Der Mensch gewöhnt sich eigentlich an alles, denke ich. Und ab und zu kommen schon die Texte auf Russisch, aber sehr selten und ich möchte das auch nicht pedalieren.
Gibt es da Sachen oder Seiten der russischen Sprache, die du vermisst, die du im Deutschen nicht ausleben kannst, wo du sagst, das kriege ich nicht so hin?
Abgesehen davon, dass ich natürlich viel größeren Wortschatz auf Russisch habe als auf Deutsch, es ist nicht nur die Frage der Menge, es ist auch die Frage der Musik. Und manchmal, wenn ich Text schreibe, kommen irgendwelche deutsche Wörter, die ich gar nicht dachte, dass ich sie kenne. Dass ich auch selbst nachschlagen muss, was ist das eigentlich? Das kommt vom Klang. Irgendwann habe ich das irgendwo gehört. Und dann kommt es. Das ist diese dann passive Ansammlung von Wortschatz wahrscheinlich.
Du bist ja, hast du gesagt, auch in der DDR mit aufgewachsen. Das heißt, du bist wahrscheinlich da auch schon mit Deutsch in Berührung gekommen. Hast du da schon Deutsch gesprochen?
Jein. Mein Vater war Offizier der sowjetischen Armee, also Besatzungskraft in der DDR sozusagen. Und erste 3 Jahre wohnten wir bei Cottbus sehr abgeschottet in so einem Garnison und wir hatten überhaupt keine Berührungspunkte mit Einheimischen, mit Deutschen. Deutsch habe ich trotzdem in der Schule als Fremdsprache genommen. Ich wollte kein Englisch, ich wollte Deutsch. Und nächste 2 Jahre, das war bei Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt. Und da wohnten wir tatsächlich in der Stadt ganz offen mit Menschen aus Ungarn und Polen und wo auch immer. Also alle diese SF-Länder, diese Ostblockländer. Da haben wir auch natürlich direkten Kontakt mit Deutschen. Wir haben unsere Schule für Militärkinder und deutsche Schule. Dann haben wir solche Freundschaftsevents regelmäßig durchgeführt.
Und hat dich da schon auch die deutsche Literatur interessiert?
Sehr. Mich hat die deutsche Sprache da sofort irgendwie mit eingenommen. Dann war es so, dass von der Fremdsprache in der Schule, wo alles irgendwie nur in Büchern steht, das lebte. Auf einmal lebte das alles. Und alles, was ich dann irgendwie lernen musste oder pauken musste, auf einmal musste ich nicht mehr pauken. Das war hier und heute und morgen einfach mit Freunden lebendig da.
Gibt es einen deutschen Dichter, eine deutsche Dichterin, die du sehr früh irgendwie hast schätzen gelernt?
Würde ich nicht sagen, weil unser Schulprogramm war sehr politisch geformt.
Okay, du hast uns auch Texte natürlich mitgebracht. Vielleicht hören wir einfach erstmal rein, wie das bei dir klingt.
Ich habe keine Heimat. Die steinernen Dschungel, die Bahnstationen, die Nachtzüge können es nicht sein. Ich bin von der Gattung der Heimatlosen. Ich habe nichts mitgebracht außer Kieseln in Schuh und 2 voneinander angetriebenen Zungen. Die Schrift ist nicht mein Zuhause. Keine Mutter, Sprache, kein Vater, Land. und die Sprache dehnt sich unendlich in alle Himmelsrichtungen. Dann schrumpft sie sich zu Froschhaut. Auf sie, wie auf eine Liebe, ist kein Verlass. Frischbekehrte verachten die Chance, heimzukehren. Sucher zweifeln, welchen Boden sie zur Mutter ernennen. Kurzrastende Pseudopodien grasen im aufgerissenen Nichts. Und jetzt weiter zu Unzugehörigkeit und so weiter. Affenliebe. Als meine Mutter sich mir entzog, liebte ich einen Kehrbesen. In einer Voliere allein. Keine Geschwister, nicht dass ich wüsste. Aufseher bringen Futter und Wasser, sorgen für Sterilität, verschwinden bis morgen. Ich habe Zeit. Zum Glück oder Unglück, ich bin robust, andere leben nicht mehr. Mein biegsamer Besen, umarme ihn lange, Wärme. Ich bin zufrieden, es könnte ein Eimer sein, ein hohler, klirrender Blechhead, danke zum Henker. Meine befahrbaren Doppelhirnhälften bewirte ich selbst. Redende Sätze sind ebenso kein Grund zum Streiten. Der Besen hat gute Manieren, ist nicht aufdringlich. Manchmal betrüge ich ihn mit einem Wecker. Am Freitag nicht Neues. Du weißt, dass die Sonne gefährlich ist. Du weißt aber, dass du nur dort das Nötige holen kannst. Suchen, bücken, suchen, spähen, suchen, graben oder greifen an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt, Fingernägel brechen, Knie abschürfen, das Ding holen, nach Hause flitzen, fliehen, erst daheim einatmen, ausatmen, atmen. Früher schluchztest du doch noch danach, nur so zum Spannungsabbau, seit langem nicht mehr. Atmen. So ganz schafft es die Luft erstmal nicht rein. Dein ganzer Körper hat sich zu einem harten Klumpen zusammengezogen. Nicht schlimm. Atmen. Da drin ist noch kein Platz für die Leichtigkeit. Atmen. Es wird. Am Anfang trugen dich Elan und Eifer, Neugier und Aufopferung, Eros und Thanatos. Am Anfang warst du ein Stalker, ein Ritter, ein lokales Göttchen. Bloß wenn die Routine zunimmt, kommt Adrenalin nicht mehr auf die Sprünge. Statt Mut wird List gebraucht. Das Nötige für die Sättigung als Bestätigung ist zwar unerlässlich, hat aber Nebenwirkungen. Der Ekel, die Melancholie, das Fremdsein. Mit der Zeit erkrankst du an Sinnlosigkeit. Das Wort in den Mund zu nehmen ist mittlerweile eine Unsitte. Auch das ist jetzt egal. Die Zone ist dicht besiedelt. Da, wo die kräftigen Gattungen jagen, dringst du eh nie ein. Die fressen manchmal einander. Du willst bestimmt keine Vorspeise sein. Du versuchst dich mit kleineren, minderen Tierchen. Sie sehen fast wie du aus, aber man muss aufpassen, deren Stechen kann dich bis zu einer Sepsis vergiften. Eines Freitags triffst du die Entscheidung, die Zone nicht mehr zu begehen. Es ist zu spät. Früher war das Nötige in der Zone, jetzt liegt die Zone in den Grenzen des Nötigen. Bäm!
Vielen Dank, Julia, für diese Texte aus dem noch teilweise noch kommenden Buch. Da kann man schon sehr gespannt sein. Und das sind natürlich sehr, sehr dichte Texte. Interessante Frage ist natürlich auch, Wie starten solche Texte? Also was regt dich an, einen Text loszulegen?
Jeder Pix der Außenwelt oder jede Streicheleinheit der Außenwelt, das sind alle Anlässe. Das sind auch Selbstgespräche, das sind auch Zwiegespräche. Der Boris Pasternak war das, der gesagt hat, hättet ihr gewusst, aus welchen Mühl die Gedichte wachsen. Das ist das. Man kann das aber nie vorhin sagen.
Das heißt, es ist schon eine regelmäßige, aber auch eine durchaus spontane Aktion dann. Oder hast du sozusagen jeden Tag ein, zwei Stunden, wo du dann schreibst? Oder?
Ich mag keine Routinen, ich mag keine Disziplin. Einziges, was ich mache, ich schicke mir ständig Sprachnachrichten auf WhatsApp. Irgendwas versuche ich immer wieder festzuhalten, was eventuell als Material dienen kann. Es wäre natürlich schön, sich irgendwo so hinzusetzen, irgendwo und immer morgens ein paar Stunden zu schreiben oder so. Aber dann mache ich mir selbst so ein, ja, Pflicht. So, nein, das habe ich genug im Alter.
Es entstehen oft sehr, sehr dichte Texte und tatsächlich muss man sie manchmal auch ein bisschen nachlesen, glaube ich. Ne? Also, obwohl sie auch viel mit Klang zu tun haben und sie erschließen sich auch nicht immer hundertprozentig. Du bringst manchmal Sachen in Verbindung, die nicht unmittelbar verbunden zu sein scheinen, oder?
Ich lasse dem Leser die Freiheit, eigene Assoziationen zu knüpfen und vielleicht irgendwas ganz anderes darunter zu verstehen, was ich gemeint habe.
Zum Thema Schreibroutinen würde ich jetzt gleich gerne mal weitergehen an Peter. Die interessante Frage, hast du Schreibroutinen?
Also ich fand es interessant, mit WhatsApp habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Ich habe ganz herkömmlich ein Tagebuch, in das ich alle Einfälle, ich mal und zeichne auch alles, was mir so, ich klebe da auch rein. Also da wird alles erstmal gesammelt. Und daraus ergeben sich dann mit Notizen auch von Formen, die mir sehr wichtig sind, die eben, das ist typisch Ulipo, die mir wichtig sind, das notiere ich mir. Wenn ich ein Anagramm zum Beispiel einfach entdecke, wenn ich ein Straßenschild sehe, dann ist mein Kopf schon so weit, dass er das automatisch macht. Und ich denke, oh, das klappt jetzt, das ist lustig, das könnte weitergehen, dann schreibe ich das in dieses Buch rein und nutze es dann später. Wir haben ja eine Gruppe, die sich jeden Monat trifft. Muss man in dieser Monatsgruppe, die dann eben 2 Stunden beieinander sitzt, etwas kleinere Formen nehmen? Wir haben zwar einen Roman veröffentlicht, aber das ist immer wieder nur so eine beschränkte Zeit, die man teilt und da kann man eben nur kleine Formen ausnutzen. Deswegen suche ich mir kleine Formen. Das muss jetzt nicht ein Sonett sein oder die Form, die man eben aus dem Schulunterricht kennt. Wir schöpfen da eben aus einer riesengroßen Kiste aus einem riesengroßen Werkzeugkasten von Ulipo, den ich dann anbiete und wir gucken dann, was daraus entsteht. Ja.
Genau, du hast jetzt schon auch ein paar Mal genannt, diesen Begriff Ulipo, und ich glaube, man muss doch nochmal erklären, was es sich da eigentlich handelt. Ich wollte ein paar Begriffe mal vorausschicken und mal gucken, wer diese Begriffe kennt. A, B, C, D. Kennt das jemand? Als Form, als literarische? Nee?
Nein, doch.
Doch. Bibelstechen. Bruchwörter. Globespotter. Knödelgedicht. Kennt jemand das Knödelgedicht? Ja?
Schneeballgedicht heißt das auf Französisch.
Ah, okay.
Boule de neige.
Dann habe ich N plus 7. Was ich auch sehr schön finde, den Sardinosaurier. Ist auch eine Sprachform, die es gibt. Ja, vielleicht erklärst du gerade mal, was verbirgt sich denn unter diesem Begriff Ulipo?
Also Ulipo ist aus dem Französischen, heißt Ouvroir de Littérature Potentielle. Das heißt, diese Gruppe ist in Frankreich entstanden, 1960 gegründet von François Le Lyonnais und dem Schachspieler und Poeten Raymond Queneau. Diese zwei haben diese Gruppe gegründet mit vielen, vielen anderen Schriftstellern, die dann nachher auch dazugekommen sind. Der berühmteste heißt Georges Perec. Und die haben sich überlegt, wir wollen uns lösen von diesem Begriff des Genies, das die Freiheit ausnutzt und eben auf Inspiration angewiesen ist, sondern wir beschränken uns. Wir suchen uns absichtlich auch verrückte Regeln aus. Zum Beispiel bilden unsere Sätze ohne E. Ja, den häufigsten Buchstaben, den einfach mal ausschließen. und solche Dinge, solche Regeln, die führen dazu, dass man eben nicht plötzlich blockiert wird, sondern im Gegenteil, dass man dann sich gar nicht überlegt, ich kann kein Gedicht schreiben, ich kann das nicht, ich bin kein Dichter, sondern man überlegt einfach und arbeitet mit dieser Regel und daraus entsteht etwas. Man kann damit super Blockaden auflösen. Und die Formen an sich sind eigentlich, sag ich inzwischen, spannender als das, was im Einzelfall daraus entsteht. Es ist nicht wichtig, ob das nachher Literatur ist. Deswegen heißt der Name Ouvroir de Littérature Potentielle eben auch potenziell. Es ist nicht garantiert, dass ich da Kunst draus mache. Mir ist wichtig als Macher, als Mitmacher, dass wir Spaß haben, dass das, was mir auch wichtig ist, ich nicht alleine bin. Ich möchte das teilen mit anderen. Wir sind immer so 10 bis 12. Und wer diese Kontrasts, also diese komischen Wörter, diese Formen entdecken möchte oder mal nachgucken möchte, was da dahinter stecken könnte, ob man das vielleicht auch mal probieren kann, der muss einfach auf die Webseite gehen, die haben wir auch angelegt, da kann man einfach mal rumstöbern, die heißt www.ulipo, also mit O-U-L-I-P-O, ulipo-frankfurt.de. Wie gesagt, wir sind die einzige deutschsprachige Ulipo-Gruppe, die mit diesen Mitteln arbeitet. Also François Le Lionel, der eigentlich Schachspieler und Widerstandskämpfer und Mathematiker war, der hatte eigentlich gar keine poetische Ausbildung, sondern war eben eher an Strukturen interessiert. Und genauso Raymond Queneau, das war ein begnadeter Schachspieler, der hat natürlich ganz tolle Romane geschrieben und wunderbare Poesie. Ich würde da gerne nachher auch nochmal was vorlesen.
Von ihm kennt man ja die sogenannten Stilübungen. Da hat vielleicht der eine oder andere schon mal davon gehört,
also
auch wenn es deutsch übersetzt wurden.
Das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, um Ulipo kennenzulernen. Da gibt es inzwischen 2 Ausgaben im Surkamp Verlag von Raymond Queneau. Diese Stilübungen, ich finde die alte Ausgabe eigentlich noch besser, also die war antiquarisch. Die neue ist teurer und schlechter. Und das zweite Beispiel, was er auch gemacht hat und wo er eigentlich weltweit damit bekannt wurde, er hat Sonette geschrieben, aber eben nicht wie normal mit 14 Zeilen, sondern er hat die in einem Buch zerschnitten, sodass jede einzelne Zeile nochmal umgeblättert werden kann. Und mit diesen 14 hoch 14 Verszeilen ist da 100 Billionen Möglichkeiten von Sonetten. Man braucht da, ich weiß nicht, 200 Jahre, um dann allein für die Rezitation dieser möglichen potenziellen Gedichte, unvorstellbare Menge. Und um das geht's, ja, um diese Regeln. Du kannst das nachher nicht lesen, aber dieses Buch auch anzufassen, auch eines einfach rauszugreifen, um das geht's, diese, darauf zu kommen, okay, ich kann dieses Sonett zerschnipseln, das ist eine Form, die gibt's seit 500, 700 Jahren, das ist nicht irgendwie neu erfunden, aber man kann mit diesen Formen spielen und man kann da Neues entdecken und sich dadurch anregen lassen.
Gibt es da eigentlich eine Verbindung zur konkreten Poesie, die ja auch sehr formal ist?
Absolut, also finde ich. Es gibt in Frankfurt einen Autor, der vor wenigen Jahren gestorben ist, Franz Mohn, der uns auch mit Wohlwollen begleitet hat, mit dem haben wir auch das zweite Buch Madame Perec zusammen gemacht. Er hat uns vorne und hinten ein Gedicht reingewidmet. Der hat mit solchen Formspielen auch gearbeitet. Der hat nicht nur eben diesen Text wahrgenommen, sondern die Buchstaben, die Gestalt der Wörter, die Routinen, die in den Sätzen drin stecken. Und Eugen Gombringer, der ja der beste, bekannteste konkrete Poet ist, der hat das eben auch ausgenutzt. Der hätte wunderbar dazu gepasst zu Ulipo. Das ist überhaupt nicht beschränkt auf eben diese eine Gruppe. Aber man muss sagen und zugestehen, diese Gruppe hat sich seit 1960 immer noch gehalten. Es gibt sie immer noch. Die letzten, die dazugekommen sind vor 2 Jahren, Clémentine Meloir, ganz tolle Autorin, die ist bildende Künstlerin, sammelt dann so Einkaufszettel und kollagiert die zusammen. Das ist ganz toll. Der älteste, ja noch ganz aktive, ist Jacques Jouet. Der macht zum Beispiel Metro-Gedichte. Das haben wir auch in Ulipo Frankfurt gemacht. Du setzt dich in eine U-Bahn rein und bei jeder Station darfst du nur einen Satz notieren, der dir im Laufe dieser Fahrt von einer Station zur nächsten eingefallen ist. Und daraus bis eben zur Endstation entsteht dann ein so und so viel Zeilen langes Gedicht.
Das kann man doch erstmal so als Anregung nehmen für die nächsten U-Bahn-Fahrten, würde ich sagen. Willst du uns mal ein paar Beispiele geben? Hast du ein paar Texte mitgebracht?
Ich lese eigentlich zum Einstieg einfach mal was von Raymond Queneau vor. Das ist jetzt nicht so. Reime sind ja eigentlich auch schon Kontrast, ja. Da werde ich ja auch gezwungen, jetzt irgendwie zu überlegen, was nicht mit dem Inhalt zu tun hat. Er hat da so eine Gedicht geschrieben, Pour un art poétique, für eine art poétique. Das fängt auf Französisch so an. Un poème, c'est bien peu de choses, à peine plus qu'un cyclone aux Antilles, qu'un typhon dans la mer de Chine, un tremblement de terre à Formose. Gedichte sind Kleinigkeiten, kaum größer als jeder Orkan, als Pest aus Afghanistan, Erdbeben, die Wellen reiten. Kometen bringen dir, bumm, 12.000 Chinesen um. Das taugt nicht für Dichter, so Kleinigkeiten. Wie schön aber, dass im Ort eine neue Schule entsteht. Der neue Bürgermeister ändert Öffnungszeiten. Aus der Mitte der Welt rückt unser Dorf in wilde Breiten. Gedichte sind Kleinigkeiten. Um da so ein zweites Beispiel jetzt wirklich meine Contrainte zu nennen, die hat erfunden eben Jacques Jouet, den ich schon genannt hatte. Das heißt im Französischen Petite Boîte, Schächtelchen. Das ist ein Gedicht, geht ganz kurz, so ähnlich wie ein Haiku, ein bisschen länger. Da zählt man auch die Silben. Das sind sieben Silben, acht Silben. Dann kommt ein Wort, ein Dosenwort, nur ein Wort. Und dann kommen nochmal acht Silben und nochmal sieben Silben. Also mehr ist es nicht. Ein ganz kurzes Gedicht. Und dieses in der Mitte stehende Wort, das definiert dann, was die anderen Zeilen alles nicht dürfen. Wenn ich zum Beispiel in der Mitte eben ein Hauptwort habe, dürfen alle anderen Verse kein Hauptwort verwenden. Ja, wenn ich in der Mitte ein Verb hat, wie zum Beispiel dichten oder blühen, dann darf ich in allen anderen Versen, die vorher und nachher kommen, keine Verben verwenden, was ziemlich schwierig ist. Am besten, ich zeige das mal. Also, das Wort in der Mitte heißt Garten, ist ein Hauptwort. Ich habe das mir ausgedacht, weil das eben ja was mit Pflanzen zu tun hat. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Garten, also ein Schächtelchen über Garten. Wohin überall blicken? Und wie denn erkennen, was hier gedeiht, wuchert und blüht im Garten? Der selber ebenfalls nicht weiß, wie ich mich nenne in ihm. Ein zweites Beispiel für so eine Contra, für so ein Formspiel ist das Beau Présent. Das heißt ein schönes Geschenk eigentlich. Im Französischen ist das doppeldeutig. Das Présent heißt auch das, was da ist, das Präsente, das Gegenwärtige. Und das ist das Gegenteil von einem Lipogramm, also dass man nicht einen Buchstaben verbietet, sondern du hast nur eine bestimmte Anzahl von Buchstaben zur Verfügung, aus denen du dann dein Gedicht machen kannst. Ich habe da aus Anlass des von mir übersetzten Buches 107 Pflanzen von Jacques Roubaud eben mir den Sortiment von Buchstaben aus dem Wort Gartenreime genannt. Und das ist ein G, ein A, ein R, ein T, ein E, ein N, ein R und ein M. Und noch ein I. Ja, mehr Buchstaben darf ich jetzt nicht benutzen. Muss ich mir überlegen, ja, welche Wörter? Gartenreime, Überschrift. Gemeiner Rat, Geranien an Gittern, trag im Garten mit artigen, in Gärtenteig vernarrten Getieren Tag an Tag in reine geraunter Tinte garstigere Neine. Was ist das?
Das ist eigentlich so eine Variation von einem Anagramm, oder? Könnte man sagen.
Ja, aber da bist du ein bisschen freier. Im Anagramm bist du ja gezwungen, dass du genau diese Buchstaben, und du darfst sie nicht verdoppeln, sondern wenn du jetzt 11 Buchstaben hast, muss aus dem Anagramm dann eben auch nur 11 Buchstaben werden. Und beim Beau Présent, das kannst du auch anbieten, einem, dem du das dann widmest. Also wenn ich jetzt aus Dirk Hülstrunk dir was schenken möchte, dann kann ich dir ein Beau Présent machen und mach aus D-I-R-K und so weiter, kann ich dir ein längeres Gedicht draus machen. Ja, ich muss nur suchen, welche Wörter passen dazu. Wenn du jetzt kein E hättest, dann wird es ziemlich schwierig. Ja, das sind so diese Kontrasts, mit denen man da spielt. Ich mache aktuell jeden Tag ein Gedicht, das stecke ich in ein Kuvert rein und ich schicke das einem Bewohner dieses Erdballs, den ich vielleicht oder eigentlich meistens nicht kenne, in der Hoffnung, dass das eben gelesen und aufgehoben wird. Und ich versuche jetzt, alle Bewohner dieser Erde damit zu beglücken. Jacques Roubaud hat das gemacht mit 107 Pflanzen. Der hat ein Jahr lang eben über Pflanzen gedichtet oder in einem Jahr 107 Tage lang eine Pflanze bedichtet. Und da würde ich jetzt drei Pflanzen mal zeigen. Ich habe das auch übersetzt. Gibt es im Buchhandel. Autorisiert darf ich auch übersetzt vorlesen. Also die drei Pflanzen, die er da bedichtet hat, ist die Lupine, die Akelei und der Granatapfel. Die Lupine. Früher meinte die Lupine, dass sie wohl zum Lesen dienen. Darin steckt ein wahrer Kern. Ihre Samen kannst du lesen. Insofern sind Lupines Hypothesen quasi lupenrein gewesen. Akelei. Da wir im Gemüsebeet nichts von ihr erwarten, ekelt sich die Akelei nun vor meinem Garten. Und das dritte, der Granatapfel. Granaten aus dem Paradies fand Kain für Abel viel zu süß. Er schlug ihm Adams Apfel vor aus einem Grenadinenstor. Gott lobte diese Errungenschaft. Seitdem gibt's Grenadinensaft.
Es ist ja zunächst einmal eine formale Spielerei, die man auch tatsächlich aus Spaß einfach machen kann, ja, ohne da jetzt irgendwie ein besonderes Ziel mit zu verfolgen. Aber kommt es trotzdem vor, dass da gelegentlich auch, ich sag mal, Themen der Welt, der Gefühlswelt oder auch der Politik oder sonst was mit reinspielen?
Wenn man bedenkt, auch woher Ulipo kommt nach dem Krieg, Georges Perec hatte seine Eltern als Jude im KZ verloren und hat über diesen Verlust eigentlich auch so nachgedacht, dass er eben auf diese Formen, wie wird man da fertig damit, ja? Da steckt schon was auch in der Form drin, dass du auf den häufigsten Buchstaben verzichtest, das E verzichtest. Also La Disparition, so heißt dieser Roman, sein bekanntester Roman, den er eben veröffentlicht hat als Oedipot, der spielt mit diesem Inhalt, dass da ein Verlust da ist. Disparition heißt das Verschwinden, ja, da verschwindet das E und der ganze Roman dreht sich um ein verschwundenes, eigentlich sind es die Eltern, ja, die er da mehr oder weniger aufarbeitet, aber in einer sehr abstrakten Form. Und wenn man dann auch guckt, was das für Personen sind, François Le Lyonnais hat im KZ Dora mit einem SS-Offizier Schach gespielt, das hat ihn gerettet. Er konnte mit seinem phänomenalen Gedächtnis Bilder, die er in der Galerie in Paris gesehen hatte, nacherzählen. Er wusste, er hatte ein fotografisches Gedächtnis. Diese Michelle Grandgaud, die sehr viel Anagramme gemacht hat, eine große Freundin von Oscar Pasteur, das ist der einzige Deutsche, Oedipot, der leider schon verstorben ist. Oscar Pasteur hat auch seine eigene schwierige Vergangenheit mit Zwangslagern im russischen Bereich und in Rumänien dann in der Diktatur. Auch Franz Mohn, ja, der gehört jetzt nicht zu Oedipot, aber der hat nach dem Krieg einfach, wie willst du da weiterdichten? Ja, du kannst nicht mit einer Sprache, die kaputt ist, die ausgenutzt und instrumentalisiert worden war, einfach weitermachen. Jetzt, was ich im Aktuellen zum Beispiel sehe, wir gendern ja ziemlich viel und das beschäftigt mich dann auch. Ich kann zum Beispiel mit meinen Anagrammen, habe ich auch gemacht, kann ich spielen. Gibt es männliche, gibt es weibliche Anagramme? Ja? Beispiel, wenn ich Anusfächer anders formuliere, dann kommt da Faunaschere raus. Ja? Und wenn ich das gegenüberstelle, gibt es immer so ein Hin und Her, so ein Ping-Pong zwischen männlich und weiblich. Das gibt auch ein ganz gutes Anusfächer, Mengenlehre, Soßenrafer, Faunaschere, Reifenwechsel, Frauensache, Engelnehmer, Pfeilenschwere. Anusfächer, Pfeilenschwere, Soßenhafer, Mengenlehre, Reifenwechsel, Frauensache, Engelnehmer, Faunaschere. Anusfächer, Faunaschere, Soßenhafer, Pfeilenschwere, Reifenwechsel, Frauensache, Engelnehmer, Mengenlehre, Badeente, Abendtee.
Ja, sehr schön, auch das noch. Also man sieht, man kann in diesen Wortspielereien durchaus auch eine ganze Reihe interessanter Themen irgendwie unterbringen. Ich würde gerne jetzt nochmal Julia mit reinnehmen. Wir haben ja jetzt gerade diese sehr formalistischen Texte gehabt. Wie sieht's denn bei dir aus mit dem Thema Form? Wie wichtig sind Formen oder vielleicht auch nicht? Wichtig sind Formen für dich in deinem Schreiben?
Form ist mir primär unwichtig. Meine Herangehensweise ist ganz anders. Das heißt, kürzen. Ich möchte alles ganz klar benennen, wenn auch mit Assoziationen. Ich möchte alles konkret vor Augen haben und dann zu so einer Essenz eindämpfen, wegstreichen oder löschen, was ich mir dann selbst geschickt habe und so weiter. Dass ich dann irgendwann so zum Kern komme, zum Wesentlichen.
Das heißt, du hast sehr viel Sprachmaterial, was du hast, und dann versuchst du das zu konzentrieren und einzudampfen. Das ist so deine wesentliche Herangehensweise.
Ja. Alles, was ich mir da angesprochen habe, höre ich irgendwann, wenn ich Möglichkeit zum Schreiben habe. Übrigens, warum es überhaupt zu Sprachnachrichten kam, beruflich war ich sehr, sehr viel im Auto unterwegs. Aber du siehst irgendwas läuft ständig im Kopf, und so waren dann die Sprachnachrichten zustande gekommen. Und wenn ich dann irgendwann aufschreibe, dann schon beim Abhören denke ich, das ist ja Quatsch mit Soße, und das schreibe ich auf, aber gekürzt und so weiter. Und dann entsteht so ein Rohtext, aber da ist auch noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit dran.
Und das Zentrale an dem Text ist dann eigentlich so die assoziative Verdichtung, kann man das so sagen? Oder?
Manchmal ist es sehr konkret. Manchmal ist es Beschreibung von Landschaften oder von Ereignissen, die stattgefunden haben oder stattfinden könnten oder in meinem Kopf stattgefunden haben, weil wenn ich die nicht im Kopf erlebt hätte, dann hätten sie mich sehr lange gequält. Oder manchmal sind das wirklich nur Assoziationen, die springen so von da, nach da, irgendwo.
Würdest du uns noch ein paar Texte lesen?
Das ist jetzt alles aus dem Buch, das im Frühling rauskommt. Und es geht in diesem Buch um Unzugehörigkeit. An dem Tag, als ich wieder weg wollte. Zum ersten Mal bin ich mit 4 von zu Hause aus gebüxt. Liebe hat mir keine beigebracht. Zugehörigkeit spürte ich nie. Meine Gefühlswelt war mit Beklemmung und Neid ausgefüllt, vermengt mit den Wünschen der Mutter, alles recht zu machen und ein Einzelkind zu sein. Ich wollte bekommen, was ich sonst nie bekam, zum Beispiel Briefmarken mit Schmetterlingen. So bin ich damals bei kinderlosen Nachbarn eingekehrt, saß auf ihrem Balkon und aß Pralinen, während meine Mutter unten herumlief und verzweifelt nach mir schrie. Im Laufe der Zeit sickerte die Liebe durch. Was weiß ich von wo? Sickerte in mich ein immer weiter, tröpfchenweise. Das Gestaute sollte mal raus. Der Zufall wie eine wilde Gurke. Wie eine Wildgurke erwischte dich. Zärtlichkeit quoll aus mir heraus. Ich wankte in Unsicherheit, ob ich dir etwas über die Liebe sagen soll. Ich zweifelte an ihr, an uns sowieso. Zärtlichkeit und Wonne überschwemmten mich weiter, machten mich großzügig. Es kam der Gedanke dazu, falls du morgen verunglücktest, bereue ich es, dir nichts gesagt zu haben. Mein Ich liebe dich hat dich zum Leuchten gebracht. Du glühtest förmlich. Für einen Moment waren wir dumm vor Glück. 4 Tage später verunglückte ich. Am Montag blieb der Marder ohne Beute. Der Schmerz fiel in kleinen Bröckchen ab. Seine Spuren verflüchtigten sich in kaum sichtbaren Schwaden. Nun konnte ich vortragen, dass ehrliche Menschen keine Kleidung brauchen, dass die beste Tendenz ist, keinen Tendenzen zu folgen, dass in die kalt konstruierten Gebilde kein Göttchen, Maskottchen das Leben einhaucht, dass der verscheuchte Marder heute ohne Beute bleibt, dass ich meine Mutter seit fast 30 Jahren nicht mehr anrufen kann, dass ich jeden Tag aufs Neue meinen Käfig zerlege, damit er nicht zu meiner tragenden Konstruktion wird. Und letzter Text vor der Pause. Kann sein, es war ein Montag. Mein Tod ist ein verspieltes Kind. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Mal begleitet es mich an die Mosel in Gestalt eines Motorradfahrers. Schlank, laut, schwarz, bunt behelmt, mal nickt es mich als eine Smaragdfliege, dabei zeichnet und schreibt sie mit ihrer Flugbahn, Karten sind offen, schau rein. Mal verwandelt es sich in ein Mondfeld. Rotes Signal, bin da, ist nicht zu übersehen. Keine Sorge, mein Mädchen, ich denke immer an dich. Heute standest du als ein Straßenarbeiter hinter der Leitplanke. Es war heiß. Der nackte, muskulöse Oberkörper stand dir gut. Mal warst du ein Spinnennetz, hieltest du dich bloß mit deinem Finger am Tor fest, schaukeltest in der Luft, küsstest mich auf die Wange. Tautropfen beschwerten dich in der frühen Stunde, wenn die Sonne sie austupfte, warst du Fluge. Neulich war lustig, du hast dich versteckt hinterm Zischen des Spiegeleis. Als ich dich entdeckte, zwinkerten wir einander zu. Nur wenn du als der Hund mit schwarzem Fell hier und da grau-weiße Zotteln mir hinterher trottelst, diesen Scherz finde ich nicht so gelungen. Unser tägliches Spiel geht weiter. Du weißt, ich habe keine Eile. Abends, wenn wir nach Hause kommen, sitzt du rechts von mir, eine Armlänge entfernt. Wir trinken Tee und hören die Amsel singen.
Wir haben jetzt schon einige Texte auch gehört und über einige Dinge geredet. Man kann natürlich über ganz viele Dinge reden, aber eine Sache, die natürlich, finde ich, sehr, sehr wichtig und interessant ist, ist natürlich auch über diese Mehrsprachigkeit zu reden. Das wollen wir jetzt im zweiten Teil noch ein bisschen mehr machen. Ich würde aber vielleicht gern nochmal, bevor wir reden, nochmal Texte hören. Vielleicht fangen wir mal mit deinen Texten an, Peter.
Das nächste Gedicht beruht auf einem anderen Gedicht. Ich habe das einfach von Thomas Xeller gefunden in Facebook, und der hat, als die Europameisterschaft stattfand, ein Gedicht über den Fußball gemacht, das Runde, und hat sich überlegt, dass wenn der Fußball eckig wäre, dass das nicht so toll wäre. Und ich habe dann gedacht, okay, ich mache daraus jetzt ein antonymisches Gedicht und mache das Gegenteil, habe genau dieses Gedicht genommen und habe dann gesagt, was passiert denn, wenn jetzt das Eckige rund wäre? Wenn Gebäude Bälle wären, flögen sie im Ungefähren, die Kamine würden schielen, Bürgermeister Buhle spielen. Wären die Gebäude Bälle, blieben sie an keiner Stelle. Ach, wo Trepp und Türe lägen, wäre täglich zu erwägen, Wände wären krumm, seitlich würde vorn ergeben, oben landete daneben, alles fiele um. Wären die Gebäude Bälle, wechselten sie ihre Stelle, würden kreuz und quer eins vorbei am anderen zischen, städtiglichen Billardtischen, schlafen viele schwer. Leute liefen draußen irre, drinnen klapperten Geschirre, Möbel rannten Eingangstüren, wenn sie durch die Kugel führen, Leben wär ein Labyrinth, gut, dass Häuser eckig sind. Ich beschäftige mich auch ziemlich mit, ja, nachdem ich gut Französisch kann, mit dem Prozess oder dem Phänomen, was passiert eigentlich, wenn ich von einer in die nächste Sprache gehe. Da habe ich auch so eine Aufstellung mal gemacht, die habe ich 1a kopiert aus einem Gedicht von Ernst Jandl, das eigentlich nur auf Deutsch gemacht wurde. Aber diese Form kann man wunderbar kopieren. Ich habe die einfach benutzt und geklaut und eine Flexion draus gemacht. Also das beruht auf dem Prinzip, was wir auch im Englisch-Schulunterricht haben. Ich, I go, you go, he goes und so weiter. Also dieses folgende Gedicht heißt Flexion. Je dois. Du bist. Il peut. We shall. Il peut. Du bist. Je dois. We shall. We shall. Du bist, il peut, je dois. Je dois, we shall, du bist. Je bist, du dois, we peut, il shall. Je shall, we doit, tu peux, il bist. Je peux, il doit, du shall, we bist. Je dois, we shall, du bist. De joie, bouddhiste, pileux, chivel. Boudeux, pigel, de liste, chevois. Pilois, de bist, jidel, bougeux, je dois, we shall, du bist.
Die sehr, sehr formalistischen, regelhaften Ulipo-Texte stelle ich mir sehr, sehr schwer zu übersetzen vor. Wie machst du das? Versuchst du dann einfach irgendwie, ist es dann so eine Art von Entsprechungen? Wie gehst du da vor?
Das Paradebeispiel ist zum Beispiel, wie willst du einen Roman übersetzen wie La Disparition, also dieser eine Roman von Georges Perec ohne E. Jetzt hast du da eine ganze Summe von Wörtern, die im Französischen ohne E gehen, die sind aber im Deutschen mit E. Was kann ich denn da machen? Du kannst nicht übersetzen. So kannst du ein ulipotisches Werk kannst du nicht im klassischen Sinn übersetzen. Sprich, du musst ulipotisch vorgehen. Das hat Ian Monk, der ist selber Ulipot, ein englischer Ulipot, der tatsächlich auch diesen Roman übersetzt hat. Der hat mal zu mir gesagt, Peter, du musst dir einfach im Endeffekt dann eine eigene Handlung sogar ausdenken. Du musst die Kontrat beachten, nicht den Inhalt. Du darfst nicht übersetzen, so wie du normalerweise jetzt Gedichte findest in irgendwelchen Anthologien. Da versucht man dann mit Prosagedichten oder mit irgendwelchen Wort-für-Wort-Versionen dann ein bisschen so nahe ranzukommen an das Original. Aber wenn du es wirklich schön machen willst, dann muss der Text im Deutschen funktionieren. Und sprich zum Beispiel, wenn du einen Alexandriner hast, der im Französischen einfach wunderbar melodisch klingt, ja, das ist ein Rhythmus, der geht nicht tatam, 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 wie im Deutschen, sondern der geht mal dadadam, dadadam, der geht mal dadam, dann geht er wieder dadam, dadadam, dadadam, dadam, und es geht auch nicht so abgehackt, nicht so akzentuiert wie im Deutschen, und der Akzent sitzt nicht vorne, sondern hinten. Sprich, es ist eine völlig andere Struktur, eine andere Melodie, andere Konsonantenfolge. Und wenn man das dann ernsthaft wahrnimmt als Linguist oder als Logopäde oder als Dichter oder als Ulipot oder was immer, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, ich jedenfalls, dass ich die Kontrant beachten muss, dass ich die Form, die ich da habe, einfach respektieren sollte. Ja, also dass ich den Alexandriner natürlich nicht zum 1:1 kopieren kann. Ich muss dann halt suchen, was korrespondiert vielleicht im Deutschen. Ich kann das da mal ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt da von Arthur Rimbaud, ich kann das mal auf Französisch vorlesen. Es ist ein ganz kurzes Gedicht, ziemlich berühmt. Das hat er im März 1870 gemacht. Da redet er über Natur, und als junger 18-Jähriger ist er da frei in die Natur rausgegangen, und auf dem Französischen lautet das so: Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, ben loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Wenn ich es im Deutschen übersetze, habe ich es versucht, mit einem Blankvers, nur 5 Hebungen zu nehmen. Da ist diese Zäsur in der Mitte nicht drin. Meine Version ist wie folgt. Sensation, Sensation, Gefühl. Wenn blau der Abend fällt in heißer Ferne, will ich im Stoppelfeld zu Hause sein. Barfuß dem Wind entgegen spinne ich gerne und lade ihn im Haar zu schwimmen ein. Tor will ich sein und meine Zunge hüten, beschränke mich auf grenzenlose Lust und bin alleine, wo die Vögel brüten, so glücklich wie mit einer Frauenbrust. Oskar Pastio hat das auch ganz, ganz toll gemacht mit einem russischen Autor. Ich habe vorher schon mit Julia drüber gesprochen, ob sie den eigentlich kennt. Chlebnikov heißt der. Ich habe den leider nicht im Original gelesen, aber von dem gibt es Übersetzungen. Der hat so Lautpoesie geschaffen zu einer Zeit, wo es das noch gar nicht gab. Vor dem Surrealismus, glaube ich sogar. Es war gerade die Anfangszeit oder Vorzeit der Dadaisten. Der hat mit Lauten gespielt. Da merkt man schon, dass es russisch ist, ja. Und Oskar Pastio hat das dann auch adaptiert. Und man merkt, dass in seinen Versionen hat er einfach kapiert, dass man mit dem Ohr übersetzen muss und nicht mit der Ratio, nicht mit der Vernunft. Oder da ist nicht nur Inhalt wichtig, ja, sondern wirklich dieser Klang. Das Erste, was wir als Kind im Mutterbauch wahrnehmen, tatsächlich, bevor wir überhaupt verstehen, was da vorkommt, ist die Melodie in der Sprache. Wir nehmen auch im Lernen, nehmen wir nicht erstmal die Buchstaben und die Wörter wahr, sondern wir gehen den umgekehrten Weg. Erst die ganz langen, die Melodie nehmen wir auf, dann kommen so Stücke, dann kommt vielleicht irgendwann mal die Wörter und dann kommen die einzelnen Buchstaben. So lernen wir tatsächlich. Vielleicht hast du ja was über Chlebnikov zu sagen. Du hast ja schon gesagt, kennst du den? Inspiriert dich sowas? Oder?
Ich habe Wladimir Chlebnikov gelesen. Um ihn zu lesen, musste er mir selbst laut vorlesen. Aber für mich ist das auch so geblieben. Das ist Spiel und das ist lustig. Aber ich habe persönlich keinen großen Bezug dazu. Wenn ich schreibe, ich brauche Inhalte und ich möchte Dinge konkret benennen, ich möchte die Bilder sehen vor Augen. Es ist natürlich wunderschön, wenn der Text sich so zusammengelegt hat, dass ich beim Vorlesen Rhythmus spüre, obwohl das auch jetzt kein Gedicht ist zum Beispiel oder auch ein Gedicht ist, das ist egal. Ich möchte den Rhythmus spüren und natürlich, wenn die Klänge dann so vorkommen, dass auch ungewollt dann irgendwo sehr viele L sich sammeln oder andere. Aber ich möchte nicht das als Leitmotiv mir nehmen, wenn das so ein schöner Nebeneffekt ist gut. Die Sache ist, dass bei mir nicht ich den Text antreibe, sondern Text treibt mich an. Was ich mir dann so anspreche im Laufe der Tage und dann auch schreibe, das hört sich vielleicht irgendwie dumm esoterisch an, aber nachher, wenn ich das abhöre, ich höre die Stücke, die jetzt aufs Papier gehören. Ich höre sie. Es ist nicht so, dass ich das alles abschreibe und dann überlege, jetzt mache ich so eine Struktur und diesmal mache ich so eine Struktur. Und dieses Text mache ich jetzt so wirklich so wie Gedicht und hier vier Strophen. Und so geht das bei mir nicht. Vielleicht aus dem Grund, dass ich so ganz undiszipliniert und chaotisch und heute da, morgen da, übermorgen gar nicht irgendwie was aufschreibe. Aber die Stücke, die mir wichtig sind auszuschreiben, die habe ich irgendwie gehört.
Verstehe ich, ja. Also ich finde das interessant, weil es ja doch zwei grundlegende Formen sind, wie man irgendwie mit Kreativ-Sachen arbeiten kann.
Das eine ist eben
Ja. Genau, aber es sind trotzdem zwei Formen, die man eigentlich immer wieder findet auch. Ja, also eine ist die eher etwas kontrollierte, eigentlich muss auch sagen, fast rationalere Form, wobei du ja auch irgendwie irrationale Sachen...
Beides schließt sich nicht aus. Das ist das, was ich versuche, irgendwie zu fragen oder rüberzubringen. Ob man nicht beides machen kann. Du kannst diese Freiheit erleben, obwohl du eine Form hast.
Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Typsache, ja.
Also ja, was, genau.
Ja. Wo man irgendwie den Schwerpunkt setzen würde. Und also ich finde, die Form ist bei dir ja am Ende auch da, Julia. Ne?
Sie ist aber, ja, aber die kommt von selbst.
Sie entsteht, ja.
In anderer Reihenfolge vielleicht einfach nachher.
Ja.
Ja.
Ich mache dann wahrscheinlich so wie ein Skulptor, so einfach nur so überflüssige bisschen weg, wie heißt das, meißeln.
Ja, ja.
Bisschen wegmeißeln, aber irgendwie, es ist schon da. Und dann, es war ein Gedicht, das war auf Russisch, wo unheimlich viele Buchstaben sich eingeschlichen haben. Ich wollte es nicht. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Nur wenn der Text stand, wo ich diese Bilder auf dem Papier, aufs Papier gebracht habe, dann habe ich gesehen, dass in jeder Zeile diese Zsch war und in zwei Zeilen war es nicht. Das hat mir sehr viel Zeit gekostet, irgendwie versuchen, doch noch ein mindestens da
unterzubringen. Also, das dich doch interessiert, ja? Also, doch.
Das wäre dann schon logisch, ja, dass auch da irgendwie was ist. Ja, aber ich habe das sein lassen, das hat nicht geklappt.
Ja, ja. Ja, aber jetzt übersetzt du ja eben auch, also oder schreibst, oder zumindest hast du irgendwie mehr in Russisch und Deutsch geschrieben. Du hast gesagt, du schreibst nicht mehr so viel auf Russisch, aus verständlichen Gründen.
Also angefangen zu übersetzen habe ich ja aus dem besagten Grund. Ne? Und nachher, wenn das schon nach einigen Jahren für diese Mosaik-Magazin, das da auf der Theke liegt, habe ich Anfrage bekommen, ob ich nicht so ein paar Gedichte einschicken könnte, die in zwei Sprachen sind. Ja, dann habe ich das gemacht und ab da kamen ab und zu Anfragen, ob ich nicht was übersetzen kann. Dazu kommt noch, dass wenn ich irgendein Buch in Russisch und Deutsch lesen kann, meistens stelle ich fest, nie. Also so würde ich das nicht machen. Ich habe fast immer was zu meckern und deswegen habe ich mir gedacht, also meine Texte, die mir besonders wichtig sind, übersetze ich einfach selbst. Weil auch so eine Erfahrung, die ich erlebt habe, dass jemand mein Gedicht übersetzt hat und dann habe ich nur noch so die Augen gerollt, das wollte ich nicht. Wenn ihr euch an Gedicht erinnern könnt, also Affenliebe, das habe ich auch auf Russisch. Gedicht auf Deutsch hieß Affenliebe, weil es beruft sich auf diesen schrecklichen Experiment, wo in einem amerikanischen Zoo den Äffchen die Mütter entzogen worden sind, oder die Äffchen, Babyaffen, wurden den Müttern entzogen und diese Babys wuchsen mit Attrappen auf. Und die waren gefüttert und alles war okay, aber halt keine lebendige Mutter. So. Und auf Russisch heißt das Gedicht aber The Nature of Love. Мать устранилась. В пустом вольере ни сестер, ни братьев. В углу метла одна. В воду еду приносят смотрители. Заботятся о стерильности, до утра исчезают. Время идет. Выживших нет. К счастью или нет, сил моих много. Гибка метла и крепка. Я ее обнимаю, грею. Хуже было б с ведром, пустозвонким героем, с цинковой ручкой. Спасибо, Бог уберег. Полушарий извилины я орошаю сама. То милы, то нещадны мои монологи. Но это не повод для ссоры. У метлы моей стиль и манеры, она ненавязчива. Изменяю ей редко, с будильником.
Dann würde ich sagen, vielleicht hören wir noch ein paar weitere Gedichte von dir mit Form und Inhalt und allem, was dazugehört.
Ich würde jetzt sehr gerne vorlesen die Gedichte mit Form und Inhalt, aber zum Thema diese Zweisprachigkeit und zum Thema Sprachlosigkeit und so weiter. Und die sind jetzt so auf der Zeitachse. Von weit weg bis nach jetzt. gelegen. Traumata. Das Muttersprachentrauma. Trauma jedes freiwilligen Exilanten. Trauma von gestrigen Turbulenzen. Trauma wieder scheiterndes Scheins. Trauma verzichtender Armut. Trauma falschen Stolzes statt falscher Phase auf Hasen aufgetischt. Trauma einer Anmaßung, geschnitzt, geschneidert, Hauptsache sitzt. Trauma stürzenden Fleisches, der punktuellen farbigen Landung. Trauma des Aufladens eines stiefmüttersprachlichen Speichers. Oh, dich habe ich mir gerne geleistet. Ja, und dann kam Krieg. Hör mal Sprache. Hör mal Sprache. Weiter ohne mich. Ich habe dich keinem genommen. Keiner hat dich für sich gepachtet. Meine Zunge kannte lange nur deiner, Rainer. Jetzt dich zu sprechen, brennt mir den Rachen. Raus mit dir für Verbrechen der anderen. Für Nichtstun, für dein feiges Schweigen, verschwinde. Deinetwegen bin ich stumm, obdachlos. Zieh die Leine mit deinen verfluchten Birken, du vernichtlichtes Ekel, du törichtes, schleimendes, schimpfendes, gegebenes mir in Empfindungen. Was hast du angetan, Kain, du, Slave, Sklave, schauriger Tugarin? Schluchze am Zaun. Klage nicht auf Russisch. Im Krieg. Ich habe mich entzweit, geviertelt, geachtelt, gesechzehntelt, gezweiunddreißigstelt. Es ist gewöhnlich für Eukaryoten. Ein Teil von mir zog in den Krieg. Ein Teil geht täglich durch die Schlafesschwärze, ein Strahler blendet ihn und heult aus dem immer leiseren Guerillaruf. Die anderen funktionieren hierzulande. Sie sind verpflichtet, sind zuständig für einige zahlreiche Aufgaben, zum Beispiel hygienische Maßnahmen, Beschaffung von verschiedenen Artikeln, Betrieb und Post, Bilanzen und Verkehr. Es läuft, als ob es nicht gewesen wäre. Während der Teil, der in den Krieg zog, verwundet oder tot da liegt. Aber darüber fällt mir noch die Auskunft. Dieses Stück ist nach ganz vielen Stunden, die ich mit Flüchtlingsfrauen verbracht habe, und ja, wir müssten ganz viele Papiere ausfüllen. Das ist so absurd, so viele Papiere ausfüllen. Ja, an einem Montag im Juni. Mache ein Auge zu, lasse es ein wenig schlafen. Mache es auf, dann das andere zu, bloß nie zusammen. Wie lautet Ihre Anschrift? Am Heiratsantrag 7. Und Ihre? Am Boden zerstört, 22. Zum Adler, zum Ritter, zum goldenen Schwanz. Ich schaue auf, da tanzen Wolken im strahlenden Blau. Auf ihre schwimmenden Schatten lade ich meine Scham. Tanz mit, schwimm fort. Ich habe geträumt, dass ich eine Scharfschützin bin. Es hat sich seltsam, unausweichlich angefühlt, für hoffnungslose Gerechtigkeit zu töten.
Das waren mal etwas inhaltsschwere Texte natürlich, aber auch natürlich ein Beispiel, ja, wie man natürlich mit schweren, ja eigentlich traumatischen Erlebnissen mit Sprache umgehen kann. Und meine Frage wäre jetzt irgendwie, warst du zwischenzeitlich mal an einem Punkt, wo du das Gefühl hattest, das ist so krass, da kann ich überhaupt nicht mehr drüber schreiben.
Naja, darum handelt es sich in dem zweiten Gedicht. Ich konnte tatsächlich überhaupt nicht und wollte überhaupt nicht auf Russisch schreiben, nie wieder, nie mehr. Dann habe ich versucht, überhaupt Russisch nicht mehr zu sprechen, auf Ukrainisch umzusteigen. Leider, trotz dass ich so viele Jahre da gelebt habe, habe ich Ukrainisch nicht so gut drauf. Und dann musste ich immer wieder auf Russisch ausweichen. Und erste Zeit natürlich versuchst du und dann irgendwann denkst du, ach, ich habe die Sprache nicht irgendwo gepachtet, das ist meine Muttersprache. Ja. Und dann hat es sich gelegt, aber das war von bei vielen so, besonders bei denen, die aus Ostukraine und Zentralukraine kommen, wo eigentlich durch diese Kolonisation ukrainische Sprache so gut wie ausgerottet worden ist. Es war in den Schulen auch keine ukrainische Sprache, sehr, sehr lange nicht. Und dann versucht man irgendwie mit dieser Situation klarzukommen und natürlich, also mir geht's gut, ich habe deutsche Sprache. Ich nenne deutsche Sprache übrigens meine Stiefmuttersprache. Aber das ist sehr gute Stiefmutter, das ist meine Pflegemutter, die ist gut zu mir.
Aber mir ist trotzdem noch eingefallen, dass natürlich eben auch, ob das jetzt, also diese formalen Ideen, angefangen jetzt von Dada-Futurismus mit Lautsprache, auch natürlich eine Methode sind, auch mit bestimmten Problematiken umzugehen, auch mit traumatischen Ereignissen umzugehen. Vielleicht eine Methode, wo man diese Dinge sich so ein bisschen weghält, auch sprachlich. Ja, also dass
ja,
man
danke.
Dass sie einen nicht so extrem ergreift, indem man sie einfach ein Stück weit formalisiert.
Habe ich noch was Kleines?
Jetzt ganz zum Abschluss wollte ich euch noch fragen, ob ihr uns quasi eine persönliche poetische Empfehlung geben könntet für Texte, wo ihr sagt, hey, das müsst ihr unbedingt lesen, vielleicht sogar etwas, was es noch nicht auf Deutsch gibt, was noch übersetzt werden müsste, oder es gibt es auf Deutsch. Julia, hättest du was du uns empfehlen könntest?
Zurzeit lese ich einen wunderschönen Band von Anna Swierczynska. Ich habe eine Barrikade gebaut. Und hier handelt es sich um diesen Warschauer Aufstand. Und es sind Gedichte in zwei Sprachen, also auf jeder Seite, Polnisch und Deutsch. Und außerdem, es gibt sehr viele Fotos aus der Zeit, ergreifendes Buch.
Ich würde einen Ulipo-Autoren empfehlen, der noch nie auf Deutsch erschienen ist. Da bin ich seit 1 bis 2 Jahren eigentlich dran, irgendwelche Verlage zu nerven. Habe es bis dato nicht geschafft. Der Autor heißt Eduardo Berti, ist ein Argentinier, der in Bordeaux lebt, inzwischen auch Französisch nachlesbar ist. Man kann ihn entweder auf Spanisch oder auf Französisch lesen, aber eben noch nicht auf Deutsch. Er hat 2 Bücher geschrieben, die mir besonders gefallen. Einen großen Roman, der mir ein bisschen zu lang ist, aber der wirklich lesenswert ist, das heißt Per Étranger. Da arbeitet er die Geschichte seines Vaters auf. Er hat erst nach dem Tod seines Vaters, der in Argentinien verstorben war, gemerkt, dass er vor seiner Flucht aus Rumänien durch den Weltkrieg ein in dem jüdischen Umfeld aus Rumänien groß gewachsen ist. Und der Eduardo Berti wusste gar nicht, dass er eigentlich von einem Rumänen abstammt, der aus dem jüdischen Ghetto kam. Wusste er gar nicht. Und darüber hat er einen Roman geschrieben, der bewegend ist, aber auch spannend von den Formen her. Ein bisschen schwierig zu lesen, sehr viele Collagentechnik und so. Das andere Buch, was ich von ihm noch mehr mag, was schnell zu lesen, super zu übersetzen, bestimmt nicht viel zu produzieren wäre und ein klasse Einstieg, das wäre, auf Französisch heißt das Demain s'annonce plus calme, morgen wird es ruhiger. Das ist so eine Art Wettervorhersage. Das kommt immer am Schluss jedes Kapitels vor. Es ist eine Folge von 11 Kapiteln, die in einem bestimmten ulipotischen Prinzip immer durchdekliniert werden. Es ist eine Folge von Kurznachrichten, die so ein bisschen kafkaesk über eine imaginative Stadt, die alles Mögliche mit Kunst und Literatur erlebt, handeln. Das ist Eduardo Berti, ein bisschen Borges oder Italo Calvino steckt da drin. Also ich wünschte, es gäbe in Deutschland einen Verlag, der den endlich entdeckt.
Ja, das ist doch mal eine Ansage. Da freuen wir uns drauf, wenn es den wirklich gibt. Und ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nochmal einen Riesenapplaus an Julia Greenberg. Und bitte nochmal einen fetten Applaus auch an Peter Hauff.
Possible poetry.